Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext steht im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 14 bis 17, und wir können ihn auch mitlesen. Könnt ihr einmal die Folie schalten, bitte? Danke. Alle, die vom Geist Gottes getrieben werden, sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sodass ihr euch wieder fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bestätigt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Christi. Liebe Schwestern und Brüder, ich singe dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. Das haben wir gerade gesungen. Die Frage ist, was klingt denn da? Was hören andere, was nehmen sie wahr, wenn sie uns begegnen? Wenn andere uns beobachten, uns erleben, wie wir handeln, was wir so sagen und mitbekommen, was wir so denken, welchen Klang hören sie dann? Welchen Grundklang verbreitet unser Leben? Welche Grundmelodie bestimmt unser Leben? Wir können das auch mit den Formulierungen von Paulus fragen, welcher Geist treibt uns? Was ist der innere Antrieb unseres Lebens? Welche Grundmotivation bestimmt, was wir denken, was wir sagen, wie wir handeln? Was ist der innere Grundklang unseres Lebens? Welchen hören und beobachten wir selbst bei uns? Welcher Geist treibt uns? Was ist die heimliche Triebfeder für unser Denken und Handeln? Nun ließe sich viel sagen über den Zeitgeist, der unsere Gesellschaft bestimmt und vor dessen Denkweise auch Christen nicht gefeit sind. Materialismus, Konsumorientierung, Individualismus und Egoismus, das wären entsprechende Stichworte. Ich bin überzeugt, die tiefste, wirkmächtigste und meist verborgene Triebfeder unseres Lebens, das ist die Suche nach Anerkennung. Der Wunsch, beachtet zu werden, angenommen zu sein. Und was stellen nicht Menschen alles an, um beachtet zu werden? Da trainieren und üben einige Jahre lang jeden Tag hart und intensiv, um als Sieger bei Olympischen Spielen Anerkennung zu erlangen. Andere sind beruflich total erfolgsorientiert, streben höhere Positionen an, wollen Macht erlangen, wollen etwas vorweisen und wollen letztlich doch nur beachtet werden. Wieder andere lassen sich in Castingshows, Dschungelcamps oder Ähnlichem demütigen, nur um für kurze Zeit im Rampenlicht zu stehen. Und einige meinen, möglichst viel Geld und Wohlstand garantiert Anerkennung. Man kann auch versuchen, durch ehrenamtliches Engagement, zum Beispiel in Gemeinden, Beachtung zu finden. Geht auch. Der Drang, von anderen gesehen zu werden, vorne stehen zu wollen, auf einer Bühne oder auf einer Liste, der Wunsch, bei anderen gut anzukommen und vieles mehr, das entspringt dieser Triebfeder Anerkennung. Dazu gehört dann auch ein Denken in Kategorien von Lohn und Leistung. Wenn ich diese oder jene Leistung erbringe, vorweisen kann, dann wird mir als Lohn Anerkennung zuteil. Dazu gehört auch das ständige Vergleichen mit anderen, woraus dann wiederum Neid und Eifersucht erwächst. Und immer bleibt die Angst, doch nicht wahrgenommen, doch nicht anerkannt zu werden. Denn das ist das, was wir am meisten fürchten. Paulus nennt das den Geist der Knechtschaft. Er war ja jahrelang selbst auf diesem Trip. Was hat Paulus nicht alles getan, um Anerkennung bei den wichtigen Leuten in Jerusalem zu erlangen? Angefangen mit seinem Eifer als Torah-Schüler bis hin zu der Verfolgung von Christen. Und er hatte einiges vorzuweisen. Im Philipperbrief hat Paulus später all das, was vor anderen toll dastand und ihm Anerkennung bringen sollte, als Dreck, als Kot bezeichnet. Dem Geist der Knechtschaft stellt Paulus den Geist der Kindschaft gegenüber. In der Mitte des Römerbriefs, sozusagen als Höhepunkt, stellt Paulus die Gabe der Gotteskindschaft als die große Gabe des Geistes heraus. Alle, die vom Geist Gottes getrieben werden, sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sodass ihr euch wieder fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bestätigt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Christi. Gottes Kind zu sein, das ist die höchste Stufe, die ein Mensch erreichen kann. Gottes Kindschaft, das ist die größte Auszeichnung, die ein Mensch bekommen kann. Etwas Größeres, Besseres, Wichtigeres gibt es für Paulus nicht. Als Paulus diese Worte, diese Sätze an die Gemeinde in Rom schreibt, ist er circa 50 Jahre alt, 25 Jahre Christ, das heißt Jesus Nachfolger. Er hat nach menschlichen Maßstäben ungeheuer viel geleistet und erreicht. Er hat den ganzen Osten des Römischen Reiches bereist, das Evangelium nach Europa gebracht, überall Gemeinden gegründet, Gemeinden gefestigt. Und Paulus hat noch große Pläne. Er will Missionsreisen bis nach Spanien machen, das heißt auch noch im Westen des Römischen Reiches Gemeinden gründen. Man könnte sagen, Paulus war der erfolgreichste der Apostel. In jedem Fall muss man dem Respekt zollen, was Paulus alles bewegt und erreicht hat. Aber das alles zählt für Paulus nicht. Für ihn ist das einzig Erstrebenswerte, das Größte und Beste, was er erreichen kann, die Gotteskindschaft. Darüber hinaus gibt es für ihn nichts Besseres und Höheres. Aus dem Gesamtkontext des Römerbriefes geht hervor, dass für Paulus allerdings klar ist, wir sind nicht von Haus aus Kinder, Söhne und Töchter Gottes. Wir haben die Gotteskindschaft nicht per se, sondern sie wird uns zugeeignet, übertragen. Von Haus aus sind wir allenfalls weggelaufene Kinder Gottes, die das Kindschaftsrecht missachtet haben, links liegen gelassen, weggeworfen haben. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir, wir sind nicht die lieben Kinder, die immer tun, was der Vater sagt und will. Im Gegenteil, wie oft scheren wir uns nicht um Gott? Wie viele Tage vergehen ohne Gebet und Bibellesen? Es ist allein die Gnade Gottes, die uns zu seinen Söhnen und Töchtern macht. Es liegt nicht an uns und auch nicht in uns. Wir haben Gott nichts zu bieten. Einen Anspruch darauf oder verdient haben wir die Gotteskindschaft nicht. Nur weil seine Liebe zu uns größer ist als unsere Sünde, eignet er uns durch Jesus die Gotteskindschaft zu. Um es mal juristisch auszudrücken, Gott adoptiert uns. Und dazu gehört dann auch, dass wir Erben Gottes werden. Und dazu gehört, dass die Gotteskindschaft unwiderruflich ist. Sie kann uns durch nichts und niemand streitig gemacht werden. Der absolute Knaller aber für Paulus und auch für uns ist, dass wir als Söhne und Töchter Gottes Abba, Vater, sagen dürfen. Abba, das ist so ein Lall-Laut aus der Kleinstkindsprache, so sprechen kleine Kinder in Israel mit ihrem Vater, mit ihrer Mutter, Papa, Mama, sagen die kleinen Kinder bei uns. Und kleine Kinder machen sich darüber überhaupt keine Gedanken. Sie haben keine Hemmungen, Tag und Nacht Mama oder Papa zu rufen, gegebenenfalls sogar zu schreien. Im völligen Vertrauen darauf, dass Mama oder Papa sie hören. Misstrauen kennen kleine Kinder noch nicht. Für sie ist klar, sie haben Lebensrecht, sie haben Heimatrecht, sie haben Rederecht bei ihren Eltern. Und das Rufen Papa, Mama, das ist ein Zeichen dafür. Zu Gott, Abba, Papa, Vater zu sagen, das war für die Juden, das war für die Griechen, das war für die Römer unvorstellbar. Solche Vertrautheit, solche Intimität mit einem Gott, das ging ja gar nicht. Aber Jesus selbst hat diese vertrauliche, vertrauensvolle Anrede aber Gott gegenüber gebraucht. Zum Beispiel in seinem Ringen um seinen Weg im Garten Gethsemane. Und als seine Jünger ihn bitten, er solle ihnen das richtige Beten lehren, hat er sozusagen als Grundmuster des Betens das Vaterunser gegeben. Und das fängt immer im Aramäischen, das hat Jesus gesprochen, an mit dem Wort Abba. Abba, Papa, Vater, das ist nicht süßlich gemeint, so Papilein oder so, nein. Das ist nicht kindisch, sondern das ist kindlich. Aber Vater zu sagen, ist Gottes Kind gemäß. Ist der Ausdruck eines tiefen Vertrauens zu Gott, an dem man sich in jeder Situation zu jeder Zeit wenden kann. Und wer aber Vater sagt, der weiß, ich weiß, wo ich hingehöre. Ich weiß, wo mein Zuhause ist. Ich weiß, wer für immer und immer für mich da ist. Bei wem ich Geborgenheit, Schutz, Trost und Hilfe finde. Wer mich annimmt, wem ich mich in die Arme werfen kann mit dem gesamten Ballast meines Lebens. Wo ich mit meiner verletzten Seele kuscheln kann und Verständnis und Tröstung empfange. Wer alle meine Nöte und alle meine Sehnsucht stillen kann. Und wer aber sagt, der macht die Erfahrung, der Geist selbst bestätigt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Lass dir die Folie nochmal stehen mit dem Predigtext. Nee, nochmal zurück. Danke. Vers 16. Der Geist selber bestätigt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Derselbe Geist, der unser Gebet zum Vater trägt, kommt zurück, sozusagen beladen mit der fröhlichen Nachricht, der Vater hat es registriert. Dieser Geist, den Gott dann wieder in unser Herz schickt, lässt das Wunderbare geschehen. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Die Gewissheit, ich bin ein Kind Gottes, das ist die schönste Erfahrung, die ein Mensch machen kann. Und nichts kann diese Kindschaft in Frage stellen. Der Geist selbst bestätigt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, Gott sagt etwas anderes über uns, als wir es selbst oder andere sagen, beziehungsweise sagen können. Wir haben nicht das letzte Wort über uns. Das sagt er. Und so wie der Vater bei der Taufe zu Jesus gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, so sagt er auch das zu uns. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Gottes Tür, die Tür des Vaterhauses, steht weit offen. Und Gott wartet auf dich und mich. Und Gott verteilt sogar ganz großzügig Haustürschlüssel. Nämlich den Geist des Gebetes, in dem wir rufen, Abba, Vater. Abba, Vater. Dieser Gebetsruf, ob laut oder leise, das ist der Haustürschlüssel zum Haus Gottes, zum Haus unseres Vaters. Eigentlich doch ganz einfach. Es ist doch nicht schwer, Papa, Abba, Vater zu sagen, oder? Warum nur machen wir uns oft so schwer damit? Gut, ich weiß, es gibt einige Menschen, die haben Probleme mit der Anrede Gott als Vater oder Papa, weil sie vielleicht selbst keinen Vater erlebt haben wie die Kinder der Kriegs- und Nachkriegszeit. Es gibt auch welche, die haben schlechte Erfahrungen mit dem eigenen Vater gemacht und deshalb ein verzerrtes, ein entstelltes Bild von einem Vater. Sie haben es, weil sie den eigenen Vater als bedrohlich, angsteinflößend oder uninteressiert oder launisch erlebt haben. Solche schlechten Vaterbilder gilt es ernst zu nehmen. Aber, liebe Schwestern und Brüder, 1000 schlechte Beispiele von menschlichen Vätern können die Liebe und Güte Gottes des Vaters nicht aufheben. Gott ist anders, nicht so begrenzt in Liebe und Zuwendung wie menschliche Väter. Und Menschen, die mit dem Vaterbild für Gott Probleme haben, können zum Beispiel durch die Geschichte vom Vater und seinen zwei Söhnen, die Jesus in Lukas 15 erzählt hat, ein ganz neues, ein anderes, ein geheiltes Vaterbild kennenlernen. Für mich ist Lukas 15 das Gleichnis von dem Vater und seinen zwei Söhnen ein Gleichnis, das eigentlich diesen Predigttext hier auslegt und erklärt. Zum einen, wie der Vater mit dem Sohn umgeht, der die Kindschaft aufkündigt, weggeworfen hat, wie er ihn wieder in die Kindschaft und als Erben einsetzt, ihm als Zeichen dafür den Siegelring gibt, ein großes Fest der Freude feiert, weil sein Sohn zurückgekehrt ist. Und zum anderen wird deutlich, was Paulus meint in Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sodass ihr euch wieder fürchten müsst. Denn als der Ältere der beiden Söhne, der immer beim Vater geblieben war, von der Feldarbeit zurückkommt, den Festlärm hört, wird er sauer. Und er macht dem Vater ja den Vorwurf und sagt, du feierst ein großes Fest für diesen Lump da und mir hast du noch nicht mal einen Ziegenbock gegeben. Der Vater sagt zu ihm, du bist mein Sohn. Dir gehört alles. Hättest du dir nehmen können, du bist Kind. Aber du denkst wie ein Knecht. Du hast die Kindschaft und denkst im Geist der Knechtschaft. Und bei dem älteren Sohn, da finden wir typische Zeichen dieses Geistes der Knechtschaft. Da ist dieses Denken in Lohn und Leistung. Und nur wenn ich arbeite, erhalte ich Lohn. Das heißt, Gottes Zuwendung, seine Güte, das ist irgendwie abhängig von meinen Taten. Nur wenn ich so oder so handle, erst dann wird Gott gnädig sein, mich annehmen. Und auch das andere ist bei ihm da, aus dem Geist der Knechtschaft geboren, dieses Vergleichen mit anderen. Auf die anderen sehen und nicht auf die eigene Beziehung mit Gott. Der Fehler des älteren Sohnes in Lukas 15 ist, dass er vergessen hat, dass er die Kindschaft hat und dass er stattdessen mit dem Geist der Knechtschaft lebt. Ein Knecht arbeitet, um Lohn zu erhalten. Ein Kind, ein Sohn oder eine Tochter tut es aus Liebe zum Vater, weil es weiß, mir gehört alles genauso wie dem Vater. Und der Vater freut sich, wenn ich mit anpacke. Das heißt, Kindschaft entbindet nicht von Einsatz, aber auf ganz anderer Basis. Nicht als Zwang, nicht als Muss, sondern aus Dankbarkeit, weil Gott sich darüber freut. In dem Gleichnis, das Jesus erzählt, erweist sich der Vater auch großartig im Umgang mit diesem nörgelnden älteren Sohn und seinem Geist der Knechtschaft. Er legt ihm sozusagen den Arm um die Schulter und sagt, Kind, du bist doch immer bei mir. Und alles, schau, alles, was mein ist, das ist auch dein. Sei nicht neidisch, da hast du keinen Grund zu. Du bist und du bleibst mein Kind, wie dein Bruder auch. Er hat nicht mehr bekommen als du. Freu dich doch mit, dass er wieder da ist. Genieß deine Kindschaft und verdreh sie nicht in deinem Denken in Knechtschaft. Ein Knecht hofft auf Lohn und hat Angst, Lohn zu verlieren. Ein Kind hat die Gewissheit, der Vater teilt alles mit mir. Ein Sohn, eine Tochter hat Vertrauen und Zutrauen. Ich darf jederzeit zum Vater kommen, auch mit meinen Nöten, mit meinen Sorgen, mit meinen Problemen, auch mit meinem Versagen und meiner Schuld. Ja, ich darf sogar Abba, Papa sagen. So steht es zwischen Gott und mir. Gott ist mein Papa, der mich beschenkt, der mir hilft, der mich trägt, der mich tröstet, bei dem ich geborgen und sicher bin. Ja, der sich sogar danach sehnt, dass ich mit dem Ruf aber Papa mich in seine offenen Arme werfe. Ich bin sein geliebtes Kind. Liebe Schwestern und Brüder, das möchte Paulus mit diesen Sätzen in unsere Herzen einbringen. Ihr Christen in Rom und auch ihr in Holsterhausen und überall sollt es wissen, ihr seid Gottes geliebte Kinder. Er adoptiert euch, er macht euch zu seinen Söhnen und Töchtern. Die Gotteskindschaft bedeutet für uns in dieser Welt jetzt nicht irgendwie Glückseligkeit, ja, Schweben auf Wölkchen oder Abwesenheit von Schwierigkeiten, Problemen. Paulus wusste das sehr genau. Er hat ja so seine Erfahrungen auf den Reisen gemacht und wir können von seinem Leiden lesen. Aber es lebt sich völlig anders, wenn ich weiß, ich bin Gottes geliebtes Kind. Diese Gotteskindschaft kann mir niemand nehmen oder absprechen. Ich habe sogar den Haustürschlüssel zum Vaterhaus. Ich darf rufen, aber Vater, so wie es ein kleines Kind tut, mit vollem Vertrauen und der Gewissheit, der Vater hört. Liebe Schwestern und Brüder, die Frage vom Anfang, die muss jeder und jeder für sich beantworten. Was ist die Grundmelodie meines Lebens? Das Lied der Knechtschaft oder das Lied der Kindschaft? Welcher Geist treibt mich? Was ist die innere Triebfeder, die mein Denken und Handeln bestimmt? Der Geist der Knechtschaft, durch den ich in Lohn und Leistung denke, durch den ich mich ständig mit anderen vergleiche und der mich letztlich ständig unzufrieden macht und unter Stress setzt? Oder der Geist der Kindschaft, der mich ganz ruhig und vertrauensvoll die Hände ausstrecken lässt, damit Gott sie füllen kann? Je länger ich Christ bin, umso mehr entdecke ich, wie Paulus, das Größte, das Höchste, das Beste, was es für mich gibt, das ist die Gotteskindschaft. Da geht nichts drüber. Welch eine tolle Sache zu wissen, ich bin Gottes Kind. Gibt es etwas Schöneres, etwas Größeres, etwas Wichtigeres, was wir für uns wissen können? Ich weiß nichts. Und gibt es eine bessere Botschaft, die wir an andere weitergeben können? Ich kenne keine. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.